0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute hier Charlotte und Charlotte ist tiefenpsychologisch fundierte Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung. Hallo Charlotte.
Hallo. Ich freue mich total, dass ich dir heute ein bisschen über Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erzählen darf. Mir war es vorab nochmal wichtig zu betonen, dass wir auch über Fallbeispiele heute sprechen werden und alle Daten von PatientInnen anonymisiert sind. Das heißt, bestimmte Geschichten sind vermischt oder Alter und Geschlecht verändert, sodass die Fallbeispiele nicht mehr auf einzelne Personen zurückzuführen sind. Und alles, was ich heute erzählen werde, ist eben auch mein subjektives Empfinden und Erleben. Das können ganz viele andere PsychotherapeutInnen und PsychotherapeutInnen in Ausbildung natürlich ganz anders erleben.
Charlotte, wie wird man denn Kinder- und Jugendtherapeutin?
Also, da gibt's unterschiedliche Wege. Die Grundvoraussetzung ist ein Studium. Genau, da ist es so, dass gerade in den letzten Jahren eine Reform stattgefunden hat. Also da hat sich gerade bildungspolitisch ganz viel geändert. Zu meiner Zeit oder was jetzt gerade auch noch ausläuft, war es so, man musste entweder Psychologie im Master studieren, soziale Arbeit im Master, was viele nicht wissen, oder Erziehungswissenschaft, das habe ich auch studiert, oder teilweise sogar Lehramt mit Sonderpädagogik und darauf aufbauend, wenn man den Master abgeschlossen hat, kann man eben sich in unterschiedlichen Ausbildungsinstituten bewerben. Man kann sich dann entscheiden, ob man Tiefenpsychologie machen möchte oder Verhaltenstherapie, Psychoanalyse oder systemische Therapie und an dem entsprechenden Institut eben die Ausbildung machen, indem man sich dort bewirbt.
Und die geht auch nochmal richtig lange, ne?
Genau, die geht lange. Da gibt's auch Unterschiede. Bei der tiefenpsychologisch fundierten Ausbildung ist es so, dass sie mindestens 5 Jahre geht, was aber auch ein bisschen knapp bemessen ist. Es geht dabei auch darum, dass man die Ausbildung noch mit einem Vollzeitjob theoretisch vereinbaren sollen kann. Genau. Das variiert aber sehr stark. Also ich kenne, glaube ich, eigentlich fast niemanden, der oder die das in 5 Jahren geschafft hat.
Und du behandelst ja schon während der Ausbildung. Wer genau kommt denn eigentlich zu dir? In welchem Alter sind die Kinder? Ab wann kann man eigentlich Therapie machen?
Also Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie kann man von 0 bis 21 machen. Das heißt, dass im Regelfall sind die Kinder im ab dem sehr späten Kindergartenalter oder Grundschulalter bis hin eben zu jungen Erwachsenen. Und wenn Kinder oder Jugendliche, Eltern oder andere Angehörige eben das Gefühl haben, dass es ganz gut wäre, Hilfe aufzusuchen, dann können sie sich erstmal zu einer Anmeldung bei uns im Institut melden. Da macht man dann erstmal ein paar Kennenlerntermine aus, um zu schauen, wo vielleicht die Schwierigkeiten sind oder was die Kinder, Jugendlichen sich wünschen, was die Angehörigen, die Eltern sich wünschen und ob dann die Psychotherapie oder eben auch die Form der Tiefenpsychologie passen könnte.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, da wird geschaut, womit kommen die eigentlich? Mhm. Gibt es denn so typische Anliegen, Problemfelder, mit denen die Menschen zu dir kommen?
Ja, da gibt's ganz viele unterschiedliche Bereiche. Bei Jugendlichen erlebe ich es häufig so, dass viele wegen Depressionen kommen oder Selbstverletzungen kommen auch immer wieder vor. Dann gibt es eben bei Jugendlichen oder auch Kindern, meistens ist es eher so, wie ich es bisher erlebt habe, das Alter zwischen, ja, ich sag mal 11 und 16, wo viele Kinder nicht in die Schule gehen möchten mehr oder auch Angst haben, das Haus zu verlassen, also soziale Phobien haben. Da frage ich mich auch manchmal, inwiefern das vielleicht auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, weil eben da viele Kinder sehr lange zu Hause waren, sich daran gewöhnt haben, zu Hause zu sein, wenig rausgegangen sind und das eben dann, als die Lockdowns vorbei waren, viele vor sehr große Herausforderungen gestellt hat, weil man vielleicht gar nicht mehr so richtig daran gewöhnt war, mit anderen Menschen viel zu sein. Bei jüngeren Kindern gibt es oft Verhaltensauffälligkeiten in dem Sinne von ADHS oder manchmal auch Autismus. Es gibt Bindungsstörungen. Also es gibt eine riesen Bandbreite an unterschiedlichen Themen, warum Kinder und Jugendliche zu mir kommen.
Wenn du jetzt sagst Bindungsstörung, ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuhören, gar nicht so die Idee haben, was kann ich mir darunter eigentlich vorstellen. Kannst du sagen, wie so eine Bindungsstörung aussehen könnte?
Ja, es gibt unterschiedliche Formen von Bindungsstörungen, die sehr unterschiedlich aussehen können. Bei Kindern, das sind häufig Kinder, die ganz viel Bindung generieren müssen, möchten und sehr distanzgemindert sind. Also eben im Kontakt versuchen, ganz schnell, ganz nah zu sein. Also sowohl physisch als auch emotional. Und vielleicht auch die perfekte Patientin zu sein oder der perfekte Patient zu sein und vielleicht auch einen total idealisieren und total toll finden. Und was auch ganz typisch ist, ist, dass dann gefragt wird, wer kommt denn eigentlich noch so und wer sind die anderen Kinder? Magst du die auch so gerne wie mich? Oder dann ist es auch häufig so, dass vielleicht, wenn wir in der Sitzung etwas spielen oder basteln, dass es dann genau so da stehen bleiben soll und niemand darf das anfassen und so ein ganz hohes Bedürfnis danach, eben gesehen zu werden. Also, dass andere vielleicht auch wissen, man ist selbst da und hat dort was gemacht. Ja, das sind wären so typische Verhaltensweisen bei Kindern.
Zum Vergewissern auch, bleibt etwas von mir da, spiele ich eine Rolle für dich?
Genau, ja, genau. Und da dazu da gibt es eben auch diese unterschiedlichen Formen, wie zum Beispiel bei der reaktiven Bindungsstörung. Da kann es auch so sein, dass eben sehr stark unterschieden wird, wer ist von mir eine enge Bindungsperson, also wo generiere ich ganz viel Bindung. Und wer ist mir ganz nah, aber auch wer will mir vielleicht Schlechtes oder wem traue ich nicht oder wo habe ich das Gefühl, die Person will mir nichts Gutes und dann werde ich vielleicht auch schnell sehr abwertend, um mich zu schützen. Genau.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, so vielleicht bastelt ihr was und da werde ich ja ganz neugierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das viele Erwachsene gar nicht so vorstellen können. Wie läuft denn so eine Kinder- und Jugendtherapie ab? Was passiert da in der Sitzung?
Da gibt's auch sehr große Unterschiede. Ich versuche immer am Anfang einer Psychotherapie, das den Kindern so zu erklären, dass wir beide nicht wissen, was uns erwartet in der Psychotherapie und dass man eine Psychotherapie vergleichen kann mit einer Abenteuerreise. Also, dass es vielleicht Verirrungen gibt oder Strömungen, Flüssen, die wir überqueren müssen oder Schluchten, wo man hinabstürzen kann. Und es kann dann auch sein, dass es einem auf einmal viel schlechter geht und dann aber geht's wieder besser. Und das weiß man vorher einfach nicht so genau. Und das gilt es dann eben zusammen herauszufinden. Und ich orientiere mich immer sehr stark an den Kindern. Also was bringen die Kinder selbst mit? Das ist für mich das Grundwerkzeug von der Therapie. Und ich versuche eben das, was sie mir geben und zeigen, weiterzuentwickeln und erstmal ein Gefühl zu geben von ich sehe dich, ich nehme dich ernst und deine Bedürfnisse oder Wünsche haben hier Raum. Und da gibt's eben Kinder, die möchten gerne, fallen sofort in Rollenspiele oder so. Zum Beispiel gibt es Kinder, die möchten viel kämpfen auch. Es gibt so therapeutische Schaumstoffschläger. Und ich habe beispielsweise eine Patientin, die da das total super findet und gerne fragt, ja, können wir noch ein bisschen kämpfen? Und dann denken wir uns ganz unterschiedliche Rollen aus, Kampfpositionen, und dann verliert, kann man sich darin total verlieren. Oder es gibt auch manche, denen ist das viel zu viel. Die brauchen einen ganz klaren Rahmen, um sich erstmal sicher zu fühlen in der Therapie. Und für die ist es dann vielleicht schöner, erstmal damit anzufangen, ganz klare Regelspiele zu spielen, wo es einen Rahmen gibt, wo man Sicherheit hat, wo man weiß, wie darf ich mich verhalten. Und dann gibt es manche, die gerne malen oder so. Man kann ganz schöne, unterschiedliche Kreativspiele machen. Es gibt so etwas, das heißt Squiggeln von Winnicott. Das ist ein Analytiker. Und da ist es so, dass eine Person anfängt, mit geschlossenen Augen zu kritzeln, sozusagen. Und wenn man also fertig ist, dann malt die andere Person daraus ein Bild. Und ich als kritzelnde Person zum Beispiel würde dann raten, was der Patient, die Patientin malen wollte. Es gibt natürlich einen Rahmen und Grenzen und auch in der Therapie gibt es gewisse Regeln, aber eigentlich ist es sehr frei. Also ich bin da sehr offen für was in der Stunde passiert, was gemacht wird. Und mit Jugendlichen ist das ein bisschen anders. Da die Jugendlichen möchten ernst genommen werden und auch natürlich auch gesehen werden in ihrem Entwicklungsstand, in ihrer Reife vielleicht. Und da finden dann eher Gespräche statt, definitiv. Und vielleicht dazu noch, finde ich es auch immer wichtig zu sagen, dass Spieltherapie oder Spielen, finde ich, die Sprache von Kindern ist, weil sich eben ganz viel in dem Spiel inszeniert oder ganz viel zum Ausdruck kommt und ganz viel ganz, ganz spürbar oder sichtbar wird.
Das heißt, du musst ein Stück weit Übersetzungsarbeit leisten.
Sozusagen, genau. Was mir auch bevor ich den Beruf angefangen habe, nicht ganz so bewusst war, ist, was für eine große Rolle eigentlich das eigene innere Kind spielt in der Arbeit, gerade eben mit jüngeren Kindern, weil es ist schon, man hat schon viel Fantasie oder ist einfach wie in so einer anderen Welt und ja, man muss das schon vielleicht ein bisschen lernen, das zu verstehen oder deuten zu können auch.
Ist das was? Oder anders gefragt, wie machst du das? Wie ist dein Zugang dazu? Ist das was intuitiv kommt, was du dir aneignen musst? Oder wie nimmst du da?
Also, ich bin insgesamt ein sehr fantasievoller Mensch. Und ich würde auch sagen, dass mein inneres Kind sozusagen für mich auch sehr zugänglich ist. Und einerseits ist es oft erstmal in der Situation intuitiv, weil ich bin dann in der Behandlung und dann ist man ja in einer Dynamik, also in der Beziehung, in der man mit der Patientin ist, ist man in einer, passieren eben dann einfach Dinge oder man spielt oder man reagiert. Und ich glaube, die Kunst ist dann auch ein bisschen im Nachhinein zu verstehen, was ist da eigentlich passiert? Was könnte das bedeuten? Was bedeutet das für die Patienten-Therapeuten-Beziehung oder auch für eben dann auch für Beziehungen im Außen, im alltäglichen Leben der Patientin?
Das heißt, du schaust über das Spiel in die Beziehung. Wie gestaltet jemand eine Beziehung und mit dir?
Ja, genau. Also da kann ich vielleicht auch ein Beispiel nennen. Zum Beispiel auch ein Grund, warum PatientInnen häufig zu mir kommen, sind beispielsweise Mobbing-Erfahrungen. Und da habe ich zum Beispiel auch mal erlebt in einem Rollenspiel, das das Kind sich überlegt hatte, dass das Kind die ganze Zeit Aggressor spielen wollte und ich sollte das Opfer sein. Und das ging immer weiter über mehrere, viele Stunden. Und wo eben ganz, ganz klar war, da wird was verarbeitet und auch umgedreht in den Rollen. Und da ist so viel angestaute Frustration, Aggression. Und das sind dann so Momente, wo das einfach sehr klar wird, was da im Außen passiert.
Wie löst man sowas auf oder kann man auflösen sagen? Also ich stelle mir vor, da gibt's dieses Spiel und das spielt ihr mehrere Sitzungen. Gibt's dann irgendwann so etwas wie einen Kipppunkt?
Die Gefahr dabei ist, dass man sozusagen stecken bleibt in so einer Dynamik. Das heißt, wenn sich das jetzt immer wieder wiederholt, was schon auch regelmäßiger vorkommt, also das erlebe ich öfter, dass Kinder sich selbst als TäterInnen sozusagen inszenieren und ganz stark machen. Und dann ist zum Beispiel auch ein Klassiker, wenn man mit Figuren gegeneinander kämpft, meinetwegen mit Superheldenfiguren oder so, dann bekommt das Kind den Superman, Batman und Hulk und ich bekomme vielleicht ein kleines Löwenbaby. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Und wenn sowas sich sehr viel wiederholt und nicht verändert, da muss man dann aufpassen, dass man nicht so in dieser Phase dann stecken bleibt. Und da gibt's jetzt keine allgemeingültige Regel, wie man das auflösen kann. Ich denke mir oft, erstmal beobachte ich oder erstmal versuche ich das zu verstehen und anzunehmen. Und wenn der Patient, die Patientin erstmal dieses Bedürfnis hat, sich stark zu fühlen, da lohnt es sich dann eben zu schauen, warum ist eigentlich dieses Bedürfnis so stark da und womit hat das zu tun? Kann man das vielleicht auch mal im Spiel ansprechen oder so? Was ich dann manchmal mache, ist auch zu spiegeln, indem ich sage, ja, das ist jetzt auch ganz schön verletzend oder ich fühle mich hier richtig in die Ecke gedrängt gerade. Ich kann mich gar nicht wehren und fühle mich so hilflos. Hast du das auch schon mal gefühlt oder wie würdest du dich denn eigentlich dann fühlen, wenn jemand so auf dich einschlägt und du kannst dich gar nicht wehren? Und spannenderweise hatte ich das einmal in diesem Mobbing-Szenario, dass dann der Patient das umgedreht hat. Und dann sollte ich auf einmal der Aggressor sein und der Patient war das Opfer, was natürlich erstmal für mich relativ schwierig ist, jetzt sowas zu spielen, aber was dann eben ein ganz großes Vertrauenszeichen war, dass der Patient dann auch mir mal die Macht sozusagen gegeben hat. Und es fängt meistens damit an, eben, dass ich versuche erstmal da reinzugeben, was das mit mir macht, wie ich mich fühle. Das ist ja ein großer Bestandteil der tiefen Psychologie, dass man viel mit den, auch mit den eigenen Gefühlen arbeitet, die in einem ausgelöst werden und die versucht zu reflektieren, zu verstehen und dann vielleicht auch in den Therapieprozess einzubringen.
Und ist es denn so, dass du als Charlotte sprichst und sagst, so fühle ich mich gerade? Oder ist das dann der Hulk oder das Löwenbaby, was verändert und sagt, oh, ich fühle mich so hilflos oder jetzt habe ich dich getreten, aber jetzt fühle ich mich auch irgendwie ganz klein oder schlecht? Oder?
Ja, das sind unterschiedliche Methoden. Da kann man ganz unterschiedlich vorgehen. Es gibt so etwas wie das Hilfs-Ich. Und das bedeutet, dass ich dann auch von mir spreche als Therapeutin, als Charlotte, dass ich dann vielleicht sage, ja, Mensch, in der Situation hätte ich vielleicht schon das Bedürfnis, mich zu wehren oder das möchte ich mir eigentlich nicht gefallen lassen, weil ich finde, so muss ich mich nicht behandeln lassen. Und da ziehe ich eine Grenze, um dem Patienten aufzuzeigen, okay, da man könnte auch anders darauf reagieren. Wenn man jetzt in so einem Rollenspiel ist wie mit Hulk, dann ist es natürlich auch sehr schön, den Hulk zu benutzen, weil das auch zugänglicher ist, weil vielleicht auch ein kleiner Patient sich mehr mit dem Hulk identifiziert als mit mir. Das kommt aber immer drauf an. Es kann auch sein, dass es Sinn macht, dass ich als eine Rückmeldung gebe als Therapeutin. Das kommt wirklich ganz doll auf die Situation an.
Ich habe mich gerade gefragt, und jetzt sprechen wir und wir haben natürlich beide einen tiefen psychologisch fundierten Background. Und ich habe mich gefragt, wie vermittelst du das eigentlich Eltern? Also ich kann mir vorstellen, dass die sich ja auch fragen, also A, natürlich, welche Therapieform ist vielleicht für mein Kind am besten? Und dass es da vielleicht nicht so eine Vorstellung gibt. Und gerade wenn es vielleicht um Spielen geht, die Frage aufkommt, wie soll das denn jetzt meinem Kind dabei helfen, weiß ich nicht, wieder in die Schule zu gehen, sich besser zu fühlen? Wie funktioniert das oder welche Erfahrungen hast du damit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist für viele eine große Herausforderung, das alles zu unterscheiden. Also wann macht jetzt eine Verhaltenstherapie Sinn oder tiefenpsychologische Behandlung? Wann melde ich mein Kind in einer psychiatrischen Praxis an und wann bei einer psychotherapeutischen Praxis? Und wenn Eltern einen Psychotherapieplatz für ihr Kind suchen, empfiehlt es sich eben sehr, bei niedergelassenen PsychotherapeutInnen oder bei Ausbildungsinstituten sich anzumelden, um dort einen Therapieplatz zu finden. Mit Kindern ist es so, dass eben die, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt ein paar Kennenlerntermine und dazu gehören auch Elterngespräche. Und in den Elterngesprächen ist es so, dass dort erstmal versucht wird zu erklären, was bedeutet eben eine Tiefenpsychologie, was sind die Unterschiede zur Verhaltenstherapie. Und was ich immer wichtig finde bei dieser Frage, ist eine Studie, die ich mal gelesen habe, die, ich kann jetzt hier nicht sagen, welche das genau war, aber da ging es auch nochmal darum, dass der Effekt, der den Behandlungserfolg, also was ein Behandlungserfolg in einer Therapie am meisten ausmacht, ist die Allianz zwischen Psychotherapeutin und Patientin. Also ich finde immer, ob die Chemie stimmt, das ist das Wichtigste. Also ob das Kind, die Eltern, die Jugendliche sich wohlfühlt oder nicht. Und ich finde, wenn man jemanden gefunden hat, bei dem man sich wohlfühlt, dann ist das erstmal schon mal richtig super und richtig wichtig. Und in einer tiefen psychologischen Behandlung, also ich beziehe mich jetzt ja darauf, weil das kann ich am besten beschreiben, ist es zum Beispiel auch nicht so, dass die Psychotherapie dazu da ist, um zu sagen, was ist richtig und falsch oder wo geht's lang. Ich bin auch keine Ratgeberin. Ich bin dazu da, gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen und Dinge zu verstehen, aufzufangen. Ich sehe das häufig wie ein Puzzle aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen, die nach und nach zusammengesetzt werden. Und da kann das zum Beispiel auch sein, dass eine Symptomatik von einem Kind erstmal stärker wird in der Therapie, weil vielleicht einfach erstmal die Daseinsberechtigung ist. Also eine Therapie kann auch ein anstrengender Weg sein oder steiniger Weg. Und was ich Eltern auch immer sage, ist, dass die Zusammenarbeit wahnsinnig wichtig ist. Also das Kind wird spüren, stehen meine Eltern hinter der Therapie oder nicht? Und wenn die Eltern da nicht hinterstehen, dann wird das auch für mich als Therapeutin schwer sein, da einen Zugang zu finden. Da ist es wichtig, dass da eine Offenheit besteht. Genau, und das ist in der Therapie so, dass da ganz häufig die Frage kommt, ja, was wird denn jetzt geredet oder was machen Sie denn da eigentlich genau? Und da ist es dann so, dass ich das erstmal versuche, ein bisschen allgemeiner zu erklären, eben auch so, dass wir das gemeinsam auf uns zukommen lassen und dass in der Beziehung, die nach und nach zwischen mir und dem Kind entsteht, dass sich darin sehr viel wiederfinden wird, widerspiegeln wird, was das Kind auch in der Außenwelt erlebt. Und das versucht man eben langsam aufzuarbeiten oder zu entschlüsseln. Und auch die Elterngespräche sind auch ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil der Therapie. Da ist es so, dass alle vier Einzelsitzungen mit dem Patienten wird eine Sitzung mit den Eltern stattfinden. Also einmal im Monat treffe ich mich mit den Eltern, um auch zu besprechen, wie es gerade läuft, wie der Stand ist. Was ein großer Teil ist auch tatsächlich immer die eigene Geschichte der Eltern. Das stößt auch oft im ersten Moment auf Überraschung. Also das ist dann die, das nennt man die Anamneseerhebung. Und da geht's dann auch nochmal darum, von den Eltern zu erfahren, wie sind sie denn eigentlich aufgewachsen? Welche Beziehungen haben sie geprägt? Mit welchen Werten sind sie aufgewachsen? Wie erleben sie sich selbst als Eltern? Das ist auch total wichtig, um die Patientin besser verstehen zu können und Dinge nochmal anders einordnen zu können.
Wie sind denn bisher deine Erfahrungen? Sind die Eltern, die zu dir kommen, aufgeschlossen oder gibt es da immer noch so große Vorbehalte? Also meine Fantasie ist jetzt, dass es vielleicht bei jungen Eltern auch schon anders ist, weil es sich auch verändert hat mit der Akzeptanz und dem Verständnis und dem Wissen über Psychotherapie. Ja, wie sieht das aus in der Praxis?
Ja, da gibt's schon, das ist sehr gemischt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist bei vielen Eltern das Schamgefühl und die Schuldthematik. Weil wenn ich mein Kind in die Psychotherapie gebe, dann heißt es, ja, mein Kind hat Schwierigkeiten. Also ist erstmal der eigene naheliegendste Gedanke, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder ist das meine Schuld? Und da entsteht dann oft erstmal eine Abwehr, die ich auch total gut nachvollziehen kann. Und das ist auch was ich am Anfang thematisiere und wo es auch ganz wichtig ist, zu verstehen, dass es nicht um Verurteilen geht oder Beurteilen, sondern um zu verstehen, wie was miteinander zusammenhängt, was das bedeutet fürs Verhalten, Gefühle und was das auch unbewusst mit uns gemacht hat. Dann ist es so, dass es ganz unterschiedlich ist. Es gibt jüngere Eltern, die kritischer sind. Es gibt ältere Eltern, die da offener sind. Was ich dann doch tatsächlich häufiger erlebe, ist, dass die Väter sich ein bisschen schwerer tun mit der Akzeptanz der Therapie als die Mütter. Also da dauert es manchmal ein bisschen länger, bis da eine Offenheit entsteht. Dennoch erlebe ich das auch meistens so, dass auch das sich mit der Zeit löst und viele Eltern dann doch sehr offen sind und ehrlich und auch viel dann bereit sind, da reinzugeben.
Kommen die denn eigentlich immer zu zweit zum Elterngespräch?
Nein. Das ist natürlich immer so eine Sache. Sind die Eltern noch zusammen? Sind sie getrennt? Wie ist das Verhältnis der Eltern untereinander? Da gibt's natürlich Eltern, die gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Die lade ich dann auch einzeln ein. Wichtig ist immer, wer ist sorgeberechtigt und wer nicht. Wenn ein Elternteil nicht sorgeberechtigt ist, dann kann ich das Elternteil trotzdem einladen. Es ist natürlich dann nicht verpflichtet zu kommen. Es hängt immer davon ab, wie involviert sind die Elternteile in dem Leben des Kindes. Und mein Ziel ist immer, alle Beteiligten möglichst viel ins Boot zu holen. Und manchmal ist das auch so, wenn Eltern bei mir sind, die vielleicht zusammen sind, aber sich eben ganz dolle Konflikte bemerkbar machen. Auch das kommt häufiger vor, dass sich mit der Zeit auch rausstellt. Vielleicht haben die Eltern auch in der Beziehung ein Thema, das auch einen Einfluss darauf hat, wie es dem Kind geht. Zum Beispiel, es kann dann auch mal Sinn machen, Einzelgespräche zu machen. Grundsätzlich, wenn die Eltern beide dabei sind, versuche ich nach Möglichkeit immer gemeinsame Termine zu machen. Aber es ist in der Realität, klappt das nicht immer.
Das ist ganz schön anspruchsvoll.
Ja, genau, da kommt ganz schön viel auf einen zu von der ganzen Familiendynamik. Das ist ja, man ist ja nicht nur mit dem Kind, sondern wirklich mit der ganzen Familie erstmal konfrontiert.
Ich habe mich gerade gefragt, als du diesen Punkt gesagt hast, ne, sind die Eltern noch zusammen, sind sie getrennt? Und du baust ja eine intensive Beziehung zum Kind auf. Und ich habe mich gefragt, ob es dann auch häufiger zu Situationen kommt von Eifersucht jetzt, dass es so Fantasien gibt wie, ach, wäre meine Therapeutin lieber meine Mutter oder wäre die lieber mit meinem Vater zusammen oder ach, die hat eine viel bessere Beziehung zu meiner Tochter oder da gibt's eine Verbindung zwischen Therapeutin und Mutter oder Therapeutin und Vater.
Ja, genau, das ist so. Und gerade zu Beginn der Therapie ist es so, die Kinder kommen zu mir, lernen mich erstmal kennen. In der Praxis sind viele Spielsachen. Man kann da ganz viele tolle Sachen machen. Dann ist eben oft erstmal so eine Idealisierung da, die aber auch ganz schnell wieder weggehen kann, sobald eben die Beziehung sich weiterentwickelt oder ja, man vielleicht auch Grenzen setzt oder so. Und da muss man echt auch aufpassen, mit den Eltern nicht in der Konkurrenz um das Kind da reinzufallen. Was ich auch herausfordernd finde, ist, dass ich erstmal ja die Kinder kennenlerne und dann oft total in der Gefühlswelt der Kinder bin und dann natürlich total deren Perspektive im Blick habe und total gerne möchte, dass es diesen Kindern besser geht und da eben dann sehr stark drin bin. Und da muss man dann wieder auch einen Schritt rauskommen und überlegen, okay, das war jetzt das Gefühlserleben des Kindes, so fühlt sich das Kind. Ich kann mich darauf einlassen, kann das nachempfinden. Aber es geht eben nicht darum, eine bestimmte Partei zu ergreifen, sondern jeder hat eben seine eigene Geschichte, die eine Rolle spielt. Und deswegen ist auch die Anamnese am Anfang der Eltern so wichtig, um die Eltern auch besser verstehen zu können und damit die Eltern auch erstmal sich selbst gesehen fühlen und verstanden fühlen und akzeptiert fühlen vor allen Dingen. Wenn ich merke, dass da vielleicht so eine Angst oder Konkurrenz entsteht, dann thematisiere ich das auch und kläre auch darüber auf, dass das vielleicht jetzt am Anfang stärker ist, dass das auch aber ganz anders aussehen wird und eben sehr fluid ist, sich viel entwickeln wird und empfinde das aber als großen Balanceakt in der Familie, sich zurechtzufinden.
Und eine Sache, die ich mir ja sehr schwierig auch vorstelle, so mit dem Balanceakt ist, wie ist es denn bei Jugendlichen? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade ab so der Pubertät, so einem bestimmten Alter, es schwierig ist, da so das zusammenzukriegen und inwieweit ist dann auch die Jugendliche, der Jugendliche einverstanden mit den Elterngesprächen oder fragt sich, was wird denn da besprochen, was wird weitergegeben, darf ich meins behalten, wie ist das?
Da gibt's sehr unterschiedliche Haltungen zu. Es ist so, dass Jugendliche ab 15 offiziell ohne Einverständnis der Eltern eine Psychotherapie machen dürfen. Das heißt, ab 15 dürfen sie sich selbst einen Therapieplatz suchen. Die Krankenkasse kann das genehmigen, ohne die Eltern darüber zu informieren. Und meine Haltung dazu ist, ich nehme das sehr ernst, was die Jugendlichen sich wünschen. Und wenn sie das erstmal nicht wollen, dass die Eltern dabei sind, dann spricht für mich auch erstmal nichts dagegen. Das kommt aber auch auf das Alter an. Weil ich finde, es ist auch nochmal was anderes bei einer 15-jährigen Jugendlichen als bei einem 18-jährigen Patienten sowieso. Ab 18 ist das, finde ich, nochmal was anderes. Ich habe es jetzt bisher tatsächlich auch noch nicht erlebt, dass unter 18 mir Jugendliche gesagt haben, dass sie nicht wollen, dass die Eltern Gespräche bekommen, weil viele das dann doch auch als unterstützend erleben, weil die Eltern so eben ja auch nochmal vielleicht aufgefangen werden können oder vielleicht nochmal die auch Perspektive der Jugendlichen nochmal anders beleuchtet werden kann oder wenn nochmal eine neutrale Person da etwas thematisiert, was in der Familie vorgefallen ist oder so. Das erleben die meisten eher als Stütze. Ich habe allerdings auch einen Patienten, der ist über 18, der möchte das nicht und da das akzeptiere ich dann auch. Und das finde ich auch okay. Und ich denke auch, dass das therapeutisch wertvoll sein kann, wenn der Patient seine Therapie hat und das seins ist. Und das hat dann oft auch viel mit der Ablösung zu tun und der Herausforderung, sich von den Eltern abzulösen. Und da ist das einfach auch gut, wenn der Patient sich dazu entscheidet, das ist jetzt erstmal so seins und er möchte das für sich erstmal machen, dann spricht da nichts gegen.
Was sind denn für dich Lieblingsmomente und was sind schwierige Momente?
Ich fange mal mit den schwierigen Momenten an. Schwierige Momente sind für mich es gibt eine Grauzone zwischen der Schweigepflicht und wann eine Schweigepflicht gebrochen werden muss. Und erstmal ist es so, ich habe die Schweigepflicht, ich habe auch den Kindern gegenüber Schweigepflicht. Das heißt, ich darf nichts, was mir erzählt wird, den Eltern sagen. Es sei denn, es ist fremd- oder eigengefährdend, was mir gesagt wird. Und da ist es, finde ich, manchmal ganz schön heikel zu entscheiden, wann ist die benannte Eigengefährdung, also das ist jetzt in dem Fall, spreche ich da von Suizidalität, also Gedanken darüber, sich das Leben zu nehmen oder auch Selbstverletzung. Wenn mir gegenüber das gesagt wird, dann muss ich das erstmal einordnen. Ich kann immer, wenn ich unsicher bin, was ich auch mache, wenn ich unsicher bin, mir eine Zweitmeinung darüber einzuholen. Das heißt, dass dann noch ein Kollege oder eine Kollegin auch nochmal mit dem Patienten, der Patientin spricht. Am Ende muss ich aber entscheiden, wie akut das gerade ist und ob ich die Eltern darüber informiere. Dazu muss ich sagen, dass das eher im psychiatrischen Kontext vorkommt als im psychotherapeutischen Kontext. da habe ich das aber schon das ein oder andere Mal erlebt, dass mir gegenüber suizidale Absichten genannt wurden. Zwar dann mit einer Abgrenzung, also einem Versprechen, nein, ich mache nichts, aber wenn ich das Gefühl habe, dass das mir zu unsicher ist, dann muss ich eben die Eltern darüber informieren, auch wenn mein Patient, meine Patientin das nicht möchte, aber ich muss das machen. Und das ist dann für den Patienten oder die Patientin ein Vertrauensbruch, weil sie das eigentlich nicht wollten, auch wenn da ein Verständnis dann dafür ist, warum ich das mache, ist das dann häufig so, dass für den therapeutischen Prozess, dann kommen die erstmal ein paar Mal nicht und dann ist meine Sorge umso größer. Dann, das muss ich dann immer, also so habe ich es bisher erlebt, wieder ein bisschen aufbauen. Und was jetzt auch noch nicht sehr oft vorgekommen ist, was aber auch wirklich schwer ist, ist, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Also wenn man merkt, das ist nicht in Ordnung, was zu Hause passiert oder einem vielleicht das auch sogar gesagt wird, dass das Kind zu Hause geschlagen wird oder so oder nicht mehr zu Hause leben möchte oder andere Dinge vorgefallen sind, die unter einer Kindeswohlgefährdung fallen. Genau. Vielleicht, um dann nochmal zu den positiven Dingen zu kommen. Da gibt es eine Menge. Ich hatte ja anfangs schon von dem inneren Kind gesprochen. Also mir bringt das einfach wahnsinnig viel Spaß zu spielen, mir Spiele auszudenken, kreativ zu sein. Und es gibt manchmal Momente, wo die Stunden so an einem vorbeifliegen, weil man so in so einer eigenen Welt ist. Und da, wenn da auch gerade, wenn man auch merkt, man versteht Dinge. Also ich bin ja in der Ausbildung, das heißt, dass ich auch regelmäßige Supervisionen habe mit für die Patienten, die ich habe. Und in der Supervision versuche ich natürlich immer möglichst viel zu verstehen oder auch vielleicht neue Methoden, Ideen einfließen zu lassen. Und wenn man da mal was verstanden hat und dann auch anwenden kann in der Therapie, das ist einfach ein richtig schöner Moment. Und auch zu merken, also ich habe jetzt meine längsten Patientin ein Jahr, da eine, im besten Fall eine Entwicklung zu bemerken, zu merken, okay, vielleicht lernt die Patientin tatsächlich etwas mehr für sich selbst zu sorgen oder grenzt sich ab, sagt mal ihre Meinung oder so. Da fühle ich dann einfach richtig mit, weil mich das dann so freut, dass die Patientin das vielleicht von alleine schafft, etwas zu ändern und sich weiterzuentwickeln. Und ja, es gibt wirklich viele, viele schöne Momente. Es sind ja auch für mich sind das ja Beziehungen, die ich mit Menschen habe, mit Kindern habe, und die Beziehungen entwickeln sich weiter. Und das ist auch einfach wahnsinnig interessant. Also jeder Arbeitstag ist anders, weil ich nie weiß, was passiert heute, was werde ich erleben, wohin geht die Reise. Und das mag ich einfach sehr an dem Job.
Ja. Ich finde, das kommt auch rüber, so wenn du erzählst, sagst du an einigen Stellen, ach, wie toll. Das macht richtig Lust. Und wie schade, dass man im Erwachsenenbereich genau das nicht hat, dafür andere Sachen. Das aber stimmt. Die Lust, die kommt total bei mir an, wenn du erzählst.
Schön.
Gab es denn eigentlich etwas, was dich jetzt so in der praktischen Arbeit oder auch in der Ausbildung überrascht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als ich die Ausbildung angefangen habe ich manchmal in meinem Institut KollegInnen getroffen, die schon viel weiter waren und dann mich neu gesehen haben und gesagt haben, ah, du bist neu hier. Und dann kam oft so mit ganz viel Mitgefühl, ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Weg und so, wo ich dann dachte, okay, worauf habe ich mich da eingelassen? Weil ich das am Anfang noch, da war das alles sehr neu, das entwickelt sich dann ja auch alles erst. Auch wenn ich es wusste, hat mich es dann doch vielleicht teilweise überrascht, wie herausfordernd das sein kann, den Alltag zusammen zu puzzeln, aus Lehrtherapie, also ich mache eine eigene Therapie begleitend zur Ausbildung, Supervision zu jedem, so zu allen Patienten, die ich im Institut betreue, einmal im Monat, meine Behandlungsstunden, also meine Patienten, die ich sehe, dann noch meinen Nebenjob in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis und dann noch ein Privatleben aufrecht zu erhalten. Jetzt habe ich gar nicht die Seminare erwähnt, die am Wochenende oder abends sind. Das ist schon manchmal krass, das alles zu versuchen, unter einen Hut zu kriegen, beziehungsweise man kriegt es auch einfach nicht immer alles hin und das musste ich dann auch lernen zu akzeptieren. Mal geht das eine, mal das andere, aber es geht eben nicht alles auf einmal. Und auch die Lehrtherapie, muss ich sagen, hat mich schon auch überrascht. In dem Sinne, dass ich ja da doch noch mal viel über mich selbst lerne, erfahren habe. Dabei geht es ja auch gerade darum, noch mal die oder überhaupt zu versuchen, die eigenen blinden Flecken zu erforschen, also zu verstehen in den Therapien, was sind eigentlich meine Anteile, was sind die Anteile der PatientInnen. Und da habe ich doch ja schon noch eine Menge über mich selbst erfahren.
Ja, das heißt, man lernt die Perspektive von der anderen Seite kennen.
Genau. Ja, das finde ich auch total wichtig, das nochmal zu merken, wie fühlt sich das eigentlich an, einer Therapeutin gegenüber zu sitzen. So, was macht das eigentlich mit einem? Ich finde das schon, das macht schon einen Unterschied darin, auch wie ich dann meinen Patienten gegenüber trete.
Woran ich ja auch noch hänge, was ich dich unbedingt fragen wollte, ich kann mir vorstellen, dass dieser erste Schritt in Therapie oder diese Abwägung auch als Elternteil, ne, wie, was ist jetzt richtig, was ist falsch, ist es der Zeitpunkt für eine Therapie, tut was anderem meinem Kind viel besser oder machen wir es vielleicht sogar schlimmer, fühlt es sich dann irgendwie als nicht normal wohin geschoben. Also dieser Anfangsschritt, sich Unterstützung zu holen oder zu entscheiden, ist eine Therapie für mein Kind das Richtige? Was würdest du Eltern dazu sagen?
Ich würde dazu sagen, probiert's einfach aus. Es geht ja in einer Therapie am Ende, finde ich, nicht um Schwächen, sondern es ist ja stark, sich damit auseinanderzusetzen. Und noch, also sozusagen noch stärker finde ich es als Elternteil, zu sagen, okay, ich möchte jetzt, dass mein Kind eine Unterstützung bekommt und vielleicht noch mal eine Person für sich selbst hat, die für das Kind da ist. Das finde ich stark. Und gerade durch die Probatorik-Sitzung, also die Kennenlernstunden, da können dann ja auch die Eltern selbst noch mal schauen, ist das die richtige Person? Fühle ich mich wohl? Kann ich damit was anfangen? Also man unterschreibt ja nicht sofort einen Vertrag oder so, sondern man tastet sich da langsam ran und verpflichtet sich zu nichts. Und deswegen würde ich sagen, es einfach mal auf sich zukommen lassen, versuchen und offen dafür zu sein.
Also das berührt dann so diese Angst vielleicht so vor dem Unheimlichen,
ja,
oder vor so einem Kontrollverlust oder vor,
genau,
es ist auf einmal so was Großes,
ja,
und eigentlich,
was könnte da auch hochgeholt werden oder so, ja.
Und eigentlich ist es was, wo man selber mit steuern kann und auch auf Sicht fahren kann und darf und wo man sich erstmal rantasten,
ja,
darf, bevor man so.
Ja. Genau, es ist ja auch so, dass ich ja so arbeite, dass ich, wie gesagt, das nehme, was mir entgegengebracht wird. Und klar, es gibt die Anamnese, wo ich auch viele Fragen stelle. Aber in welchem Tempo, welche Themen besprochen werden, das entscheiden immer noch die Kinder und die Eltern. Das entscheide nicht ich. Und ich habe ja Zeit, also es gibt keinen Druck, dass das alles von heute auf morgen passieren muss. Und da ist es auch ganz wichtig, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht. Und vielleicht auch erstmal ein Vertrauen aufzubauen. Das ist ja ganz komisch, erstmal zu einer fremden Person zu gehen und dann über die intimsten, privatesten Themen zu sprechen. Das ist auch in Ordnung, wenn man dafür ein bisschen mehr Zeit braucht.
Ich denke jetzt gerade aus dem Erwachsenenbereich daran, dass ich manchmal so die Erzählung kenne von Erwachsenen, die sagen, ja, es gab in der Kindheit, in der Jugend schon mal die Idee, eine Therapie zu machen von meinen Eltern oder aus dem Umfeld, aber ich konnte es gar nicht annehmen oder ich wollte es nicht, weil ich hatte das Gefühl, dass mir die Problemkarte zugeschoben wird, dass was mit mir nicht stimmt. Und deswegen konnte ich mich gar nicht drauf einlassen, auch wenn es sicher gut gewesen wäre. Ich wäre das früher angegangen und das hätte bestimmt vieles leichter gemacht. Was glaubst du, kann man einem Kind oder einem Jugendlichen, einer Jugendlichen da sagen oder an die Hand geben?
Da fänd ich's nochmal interessant, auch nochmal genauer hinzuschauen, was ist eigentlich der Affekt, das Gefühl, dass ist das eine Angst, ist das Scham, Angst vor Kontrollverlust, was genau ist der Kern dieser Sorge? Das würde ich versuchen, erstmal herauszufinden, um dann da vielleicht genauer einsteigen zu können. Und da, ich könnte da nur den Kind oder Jugendlichen sagen, das ist so für dich, das ist deine Möglichkeit, das zu machen. Du kannst das entscheiden. Du tust ja was für dich. Und das, ja, was andere dann davon denken oder wenn man dafür verurteilt wird von vielleicht sogar FreundInnen oder so, ist das ja vielleicht auch ein Thema für die Therapie. Aber es ist natürlich schwer. Ich finde, dass sich da schon auch viel verändert hat in der Gesellschaft, dass Therapie schon viel anerkannter ist als noch vor ein paar Jahren. Also es auch vielleicht normaler geworden ist, dass Kinder und Jugendliche eine Therapie machen. Dennoch habe ich auch einige PatientInnen, die haben dann Angst, in der Schule der Psycho zu sein oder so. Und da habe ich dann erstmal auch viel Mitgefühl für. Ja, das sind dann teilweise auch Ungerechtigkeiten, wo man auch lernen muss, da vielleicht drüber zu stehen, damit umzugehen. Aber es ist nicht einfach.
Ja. Ja, und es braucht erstmal auch einen Mut und das finde ich so eine ganz besondere Stärke auch, ne? Zu sagen, ich traue mich, mich anzuvertrauen, ich traue mich auszuprobieren, ich traue mich, ich selbst zu sein und vielleicht auch ein bisschen anders zu sein.
Ja.
Und das ist ja vielleicht auch was viele Menschen, die dann die betroffene Person so als normal oder als nicht Psycho sieht, vielleicht auch in sich tragen, aber nie sich getraut haben, das anzuschauen, das innerlich zu bewegen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und da fällt mir gerade ein, weil ich denke, das ist so etwas, was ich aus Gruppentherapien kenne. So die Überraschung oder dieser heilsame Effekt von, oh, da bin ich ja gar nicht alleine mit meinen Sorgen oder Ängsten. Das ist ja gar nicht so komisch, das kennen andere Menschen auch. Und das ist vielleicht auch was ganz Menschliches und Normales und gar nicht so ein, oh Gott, nur ich bin so oder nur mich trifft's oder es ist was völlig Ungewöhnliches und kein anderer Mensch kennt es. Machst du eigentlich auch die Gruppenfachkunde im Kinder- und Jugendbereich?
Genau, die habe ich vor einem Jahr angefangen. Das ist eine zusätzliche Weiterbildung, dass ich eben auch Gruppentherapien machen kann. Und dazu gehört dann ein Theorieblock, den ich im letzten Jahr abgeschlossen habe. Und bei mir steht jetzt als nächstes die Gruppenselbsterfahrung an. Das heißt, dass ich selbst in einer Gruppentherapie mitmachen werde. Ich habe mich dazu entschieden, das in zwei Blöcken zu machen. Und ja, nach Plan fange ich dann mit einem Kollegen im Herbst mit meiner ersten Gruppe an. Bin ich auch schon sehr gespannt.
Ja, ich finde das unglaublich tolles Verfahren. Kenne das natürlich auch aus der Selbsterfahrung und bin wirklich ganz begeisterte Gruppentherapeutin. Ja. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, was würdest du denn sagen, wann ist eine Gruppe eine gute Idee? Oder vielleicht auch eine bessere als eine Einzeltherapie?
Ich finde auch die Methode der Gruppe total toll, weil in einer Gruppe sich, glaube ich, noch mal viel stärker abbildet in der ganzen Gruppendynamik, was für Themen die einzelnen Personen haben oder auch im Verhalten oder was sie für Gefühle haben in der Interaktion mit anderen Menschen. Und also bei Kindern denke ich oft, dass eine Gruppe total toll sein kann, sinnvoll sein kann, wenn es darum geht, mehr Austausch mit anderen Kindern zu haben. Also wenn es gibt Kinder, die verstehen sich super mit ihren Eltern oder kommen super mit Erwachsenen klar, aber mit anderen Kindern hakt es halt eher. Und da bin ich als Therapeutin natürlich auch eine erwachsene Person. Und da kann dann schon der Effekt größer sein, mit anderen Kindern zu sein, um sich einfach ein bisschen üben zu können in dem sozialen Austausch. Und das, was ich eben als Therapeutin nicht mache, also Rat geben oder meine subjektive Meinung zu Dingen sagen, das passiert in der Gruppe ja vielleicht schon durch die anderen Gruppenmitglieder. Und da die unterschiedlichen Perspektiven oder Wahrnehmungen einzufangen, sich damit auseinanderzusetzen, das stelle ich mir extrem spannend und hilfreich vor, so für den Prozess und dann vielleicht in bestimmten Situationen auch effektiver. Das kommt auch da sehr drauf an wahrscheinlich.
Charlotte, ich habe ja immer eine Frage von der Person, die zuletzt bei mir zu Gast war.
Ja.
Und zuletzt war Christina bei mir zu Gast, die Ergotherapeutin ist und eine Ausbildung zur Körpertherapeutin gemacht hat. Und ihre Frage ist, wenn du nicht gerade therapieren oder beraten würdest, was würdest du mehr in deinem Leben haben wollen, was du dir jetzt gerade nicht so ermöglichst?
Also ich habe vor 3 Jahren eine neue Leidenschaft in meinem Leben entdeckt und das ist Contemporary Tanz. Und ich liebe das so. Ich mache das 2-mal die Woche mit festen Tanzgruppen und hatte da auch letztes Jahr im Sommer meine allererste Aufführung. Das war für mich somit das Aufregendste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ich habe daran unfassbar viel Spaß und habe jetzt, wo ich das so kennengelernt habe, habe ich schon das ein oder andere Mal gedacht, aber wenn ich das früher kennengelernt hätte, vielleicht hätte ich dann auch was ganz anderes gemacht. Also in meinen Träumen, dann würde ich das, glaube ich, mehr machen, viel mehr Zeit da reinstecken und Zeit, weil ich eben daran so schön finde, dass ich, wenn ich da bin, alles andere vergesse. Also dann ist es so, dann bin ich in diesem Moment und das habe ich ganz selten. Das gehört ja auch zu unserem Beruf viel, dass man viel nachdenkt, viel überlegt. Aber wenn ich beim Tanzen bin, dann denke ich eben an gar nichts anderes, außer das Tanzen in dem Moment und dann auch von meiner Tanzlehrerin neue Choreografien zu lernen oder neue Bewegungen, Schritte. Das hat auch manchmal sowas sehr Akrobatisches und solche Sachen, das ist einfach toll. Ja, das würde ich in einem anderen Leben vielleicht jetzt machen.
Ja, das ist witzig, weil wir auch genau da übers Tanzen gesprochen haben.
Ah, cool. Ja,
und ich dachte, das passt ja auch zur Körpertherapie.
Ja.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen so noch ein Puzzleteil dazu, sodass der Körper mit reinkommt und so ein ohne viel Nachdenken so ein natürliches Flow-Gefühl.
Ja, und man ja auch ganz viel, eben so viele Gefühle da reingeben kann. Also ich habe immer das Gefühl, dass das so mein Ventil ist, um alles nochmal rauszulassen. Das ist schon toll, ja.
Christina hat weiter gefragt und noch die Ergänzung gemacht. Und was du vielleicht auch den Menschen, mit denen du arbeiten, raten würdest.
Was sie machen können.
Ja, was sie außerhalb des Therapieraums quasi noch anderes machen könnten, was gut tut.
Das versuche ich immer rauszufinden, auch mit den PatientInnen zusammen. Was sind denn eigentlich die Interessen oder Leidenschaften, weil ich das immer ganz wichtig finde, dass es außerhalb von Therapie und Schule auch noch etwas Eigenes gibt, für die PatientInnen. Und da orientiere ich mich total nach den Interessen der PatientInnen. Also zum Beispiel ist immer ein Riesenthema K-Pop oder J-Pop, wo ja auch viel getanzt wird oder sich viel mit Musik auseinandergesetzt wird und oder Sport natürlich sowieso. Also da versuche ich immer ein bisschen unterstützend oder vielleicht so ein bisschen motivierend zu sein, ermutigend auch, sich neue Dinge zu trauen.
Welche Frage möchtest du denn gerne der nächsten Person stellen, die jetzt zu Gast ist?
Ich möchte gerne die Frage stellen, in welche Zeit die Person reisen würde. Also man kann in die Zukunft reisen oder in die Vergangenheit. Also man kann überall hinreisen. Und was die Person damit machen würde, mit dieser Fähigkeit.
Spannende Frage. Ja. Charlotte, gibt's was, wo du sagst, das ist noch ungesagt oder ungefragt geblieben und sollte hier aber noch Platz finden?
Nee, ich glaube, wir haben alles gefunden.
Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast in die Kinder- und Jugendtherapie.
Ja, sehr gerne.
Ja, und euch wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback habt, schickt uns gerne eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, auch wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.